Hallo und willkommen zur Episode 41 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas und das als großes Thema wird heute die Präsentation des Nindies Showcase Summer 2018 herhalten müssen. Erwähnte ich schon, wie sehr ich das Wortspiel Nindies liebe? Nein, egal. Es war eine kurze Nintendo Direct, so um die 16 Minuten. Und da wurden einige der nächsten Indie-Spiele angekündigt. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Folge-Episode kürzer sein wird. Mal gucken, ob das so kurz wird wie... Ich glaube, die kürzeste Folge, die ich bisher hatte, war über eine Pokémon Direct. Da ging das, ich weiß es gar nicht, 15 Minuten oder so, 15 Minuten, um die 20 Minuten haben wir schon öfters Folgen gehabt. Aber ich glaube, diese eine Pokémon-Folge, die war sehr kurz und eigentlich wollte ich so ganz kurze Folgen nicht mehr machen. Ich wollte immer um die über 20 Minuten kommen. Eigentlich ja ist immer so die Ziellänge 25 bis 45 Minuten, wenn ich alleine bin, und kann gerne länger sein, wenn ich einen Gast habe. Das ist aber jetzt auch der Grund, die Länge der Folge, warum ich jetzt auch noch mal gewartet habe, denn letzte Woche auf der Gamescom hat Nintendo auch ein Indie-Highlight-Video veröffentlicht. Und gut, ich hätte zu diesem Indie-Video auch eine Folge machen können. Ich habe das Video jetzt hier in den Shownotes verlinkt. Aber ich habe mir gedacht, nee, denn die wird ja dann noch kürzer. Und dann mal gucken, vielleicht packe ich beides zusammen. Und genau das habe ich jetzt getan. Das heißt, ich werde gleich von den meinen persönlichen Highlights von dem Indie-Highlight-Video von letzter Woche auf der Gamescom berichten und danach dann über die neuen Nindie-Showcase, und beides zusammen reicht dann hoffentlich, dass es nicht ganz so kurz wird. Das war jetzt echt eine ziemlich lange Einleitung, deswegen gehen wir doch mal direkt zu meinen Kurzzusammenfassungen. Also in dem Indie-Highlight-Video wurden mehrere Spiele vorgestellt, unter anderem Monster Boy und das verfluchte Königreich, und das ist für mich das Highlight. Also das dürfte jetzt den geneigten Zuhörer auch kaum überraschen. Ich liebe Metroidvanias, ich liebe Wonder Boy, also gerade auch das Wonder Boy Dragon Strap, was auf der Wii U, auf dem Switch im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Ich habe das Spiel geliebt. Ich liebe eigentlich alles an dem Spiel. Der Artstyle besonders. Es ist eins der wenigen Spiele, wo es diesen Modus gibt, dass ich zurück in die 8-Bit-Optik kann oder in die Retro-Optik kann und ich das kaum verwendet habe, weil ich die neue Optik so schön finde. Und das war aber auch in der Tat mein erstes Wonder Boy, denn ich war ja Nintendo-Kind und habe deswegen mit der Wonder Boy-Serie eigentlich nichts so zu tun gehabt. Die sind ja auch primär auf Sega-Systemen erstmal erschienen. Und und deswegen hat mich das Wonder Boy geflasht. Und seitdem mich dieses Wonder Boy so mitgenommen hat, warte ich auf Monster Boy, was hier quasi der inoffizielle Nachfolger sein wird. Die haben halt die Wonder Boy-Lizenz nicht bekommen. Deswegen heißt das jetzt Monster Boy. Und das Monster Boy ist jetzt schon länger in der Entwicklung. Und ich lese diesen Entwicklerblog und sauge so die meisten Infos da immer in mich auf und habe mich dann sehr über diesen Gameplay, über diesen Trailer gefreut, den es da auch im Zuge der Gamescom gab. Und man sah da etwas vom Intro, es sieht aus wie so ein netter kleiner Anime-Film, aber auch das Gameplay machte ordentlich was her und ich bin echt, echt froh, dass die Entwickler, ich glaube im letzten Jahr war das, den Artstyle änderten und jetzt doch mehr in Comic-Optik gehen, weil vorher wirkte das für mich manchmal so wie ein billiges Handy-Game. Und Wonder Boy Dragonstrap gefällt mir optisch immer noch besser, aber Monster Boy macht mittlerweile ordentlich was her. Die Animation, die fiel mir da irgendwie besonders auf. Es hat mir Spaß gemacht, die Figuren da so rumlaufen zu sehen. Also fand ich ganz schön animiert. Das Spiel hat endlich ein Veröffentlichungsdatum bekommen. 6. November 2018 hat diese lange Warterei ein Ende. Ich freue mich sehr darauf. Auch wenn es bei uns leider keine Retail-Fassung geben wird. Diese müsste man sich, wenn, aus den USA importieren. Aber trotzdem, wer Metroidvanias mag und der kann bei dem Spiel wahrscheinlich blind zugreifen, denke ich. Ja, man ist halt dieser Monsterboy, der sich auch in verschiedene Monster verwandeln kann. Und dann müssen wir auch ein bisschen Rätsel lösen und ja, schönes Teil. Guckt euch den Trailer an, ist in den Shownotes verlinkt. Fein. The Gardens, also jetzt von einem Titel, den ich jetzt sehr gut kannte, zu einem Titel, den ich gar nicht kannte. The Gardens Between ist ein Titel, der hat aufgrund der Optik direkt meine Aufmerksamkeit hier eingenommen. Man sah erst diese Protagonisten in so einem Baumhaus sitzen. Da dachte ich noch, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Adventure oder so? Es hat auch wieder so eine Comic-Cartoon-Optik. Ja, und dann wechselte das Spiel zum Gameplay und das fand ich dann sogar eigentlich noch fast interessanter, denn man hat gesehen, dass die Spielcharaktere, dass man die durch verschiedene Levels navigiert und dann offenbar auch Rätsel löst, also vielleicht doch ein bisschen Adventure. Und dabei hat man dann noch Kontrolle über die Zeit, kann also an bestimmten Stellen zurückspulen. Und ja, das ist so, glaube ich, so dieses Zusammenspiel von der Optik, von Rätsellösen, die Zeitkomponente, irgendwie diese Puzzles Rätsel lösen, fand ich sehr gut. Es war so ein bisschen eine isometrische Ansicht nicht, aber man hat halt in einer dritten Person Ansicht von weiter weg gesehen, dass man also auch große Teile des Levels sehen kann. Und 20. September erscheint das Spiel für die Switch und kann ab sofort im eShop vorbestellt werden. Bad North ist wiederum ein Echtzeitstrategiespiel, wo man kleine Inseln mit einem Trupp Soldaten verteidigen muss. Also ähnlich wie bei Tower Defense kommt dann Welle über Welle an Gegnern an und man muss auch die passende Strategie haben, um diese aufzuhalten. Dabei kann man seine Einheiten, die ich glaube begrenzt sind, aufwerten und ja, der auch wieder einmal macht das optisch einen interessanten Eindruck, also vom Stil her und ist ab dem 20. August im eShop erhältlich. 11-Bit Studios haben mit Moonlighter ein wundervolles Spiel geschaffen. Das ist eine Hommage an 16-Bit Action-Adventure à la The Legend of Zelda. Tolle Animation, ich war irgendwie auch sofort verliebt. Ja, also dieses Spiel muss ich haben und allein nur so, wie es aussah. Das erinnerte mich halt wirklich an die guten alten Action-Adventures vom Super Nintendo und so weiter. Das ist ein Traum. Ja, schaut euch den Trailer an. Wer da keine Retro-Gefühle kriegt und nicht dieses Spiel haben will, dem ist wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. Ansonsten bringt das Studio noch eine Umsetzung von This War of Mine. Das hat mich ja noch nie wirklich interessiert, obwohl ich viel Gutes darüber gehört habe. Und letztendlich haben die noch Children of Morta vorgestellt. Ja, das ist also so leichte Begeisterung konnte dieses Spiel wiederum in mir entflammen, weil es wie ein 16-Bit Diablo wirkte. Und was kann denn da schief gehen? Also schönes Teil. Moonlighter und This War of Mine erscheinen beide im Herbst 2018. Und Children of Morta dann 2019. Ich mag Weltraumspiele à la X-Wing, Wing Commander oder Elite, Freelancer, wie sie alle hießen. Damals spielte ich die alle auf dem PC mit Joystick und ich bedauere, dass solche Titel kaum noch irgendwie entwickelt werden. Chris Roberts arbeitet ja jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, an Star Citizen. Aber dank dessen Perfektionismuswahn wird das Spiel eh nie fertig oder ich werde nie einen PC besitzen, der dieses Spiel auch zum Laufen bringt in einer wunderbaren Optik. Daher finde ich es erstmal gut, dass mit Everspace ein Weltraumshooter für die Switch kommen wird. Also das sah auch von der Optik gar nicht mal so schlecht aus und es hat durchaus mein Interesse geweckt. Ja, Dogfights im All ab Dezember 2018 auch für die Switch. Also von daher merkt euch Everspace. Windjammers, der Sportspielklassiker aus den 90ern, feiert auch sein Comeback auf der Switch. Frisbee-Werfen war noch nie so cool und actionreich. in natürlich wie immer jetzt Retro-Optik. Das ist einfach so bei so Spielen mittlerweile angesagt, wobei das ist ja wie gesagt eine Umsetzung eines alten Spiels. Und dann ist es irgendwie auch nur folgerichtig, dass direkt mal Windjammers 2 angekündigt wurde, welches 2019 für die Switch erscheinen soll. Also warm machen mit Windjammers ab dem 23. Oktober und im nächsten Jahr direkt den Nachfolger genießen. Beides Retro-Optik und ja, das war eine überraschende Ankündigung, fand ich gut. Und werde dann mal gucken, wie sehr sich oder wie gut sich das Windjammers dann gerade auch im Online-Match spielen lässt, weil gegen andere menschliche Mitspieler oder Gegner ist das sicherlich spannend und vor allen Dingen spaßig. 2019 ist auch ein gutes Stichwort, denn dann erscheint auch Terraria für Nintendos Konsole. Etwas später als gedacht. Ich habe das immer so beschrieben, Terraria als so 2D-Minecraft, wo man aber auch ein bisschen mehr kämpfen muss. Das ist auch gefühlt auf jeder Plattform zu Hause. Ich glaube, ich habe das damals für PlayStation 3 länger gespielt. Und ja, jetzt, ich meine, auch das ist sicherlich für die Switch im Handheld-Modus ein perfektes Spiel. Ich wundere mich einfach nur, warum das so lange dauert und ob es dann irgendwelche Neuerungen geben wird, so als Ersatz. Dazu haben sie jetzt nicht so viel gezeigt. Und das waren aber auch tatsächlich meine Highlights, deswegen relativ kurz und schmerzlos von diesem Indie-Highlights-Video. Und daher komme ich jetzt auch direkt zum Nindie-Showcase. Und irgendwie ist das seltsam, dass Nintendo innerhalb von einer Woche zweimal Indies so stark in den Vordergrund stellt. Ich weiß nicht, hätte man auch einfach beides zusammen machen können und dann wäre auch gut gewesen. Aber sei es drum. Nindies Showcase Summer 2018 war dann in Form einer Direct und wurde präsentiert von Kirk Scott, seines Zeichens Manager, Publisher and Developer Relations bei Nintendo of America. Im Frühjahr beim Nindie Showcase Spring 2018 wurde Scott ja quasi vorgestellt und offenbar hat er komplett nun die Präsentationsrolle übernommen von Damon Baker, der ja Senior Manager, Publisher und Developer Relations bei Nintendo of America ist. Warum da dieser Wechsel stattfand, kann ich nicht sagen, aber das ist jetzt im Prinzip die zweite Nindies-Präsentation, wo Scott dabei ist. Und wie gesagt, Baker war gar nicht mehr zu sehen. Aber kommen wir jetzt mal zu den Spielen, weil das interessiert uns doch am meisten. Und ja, es ging los mit Hyper Light Drifter. Das kommt am 6. September als Special Edition für die Switch. Das ist ja auch ein Retro-Look, eine Mischung aus Diablo und Legends of Zelda. Es wurde schon für PC, Mac, Xbox, PS4 veröffentlicht. Die Wertungen auf Metacritic habe ich eben mal so ein bisschen geguckt, die waren richtig gut. Und dann kann also auch die Vorfreude steigen. Die Switch-Fassung enthält besondere Waffen und Kostüme. Ja, Towerfall ist so ein Spiel, welches ich auf der PS4 nicht so recht verstanden habe. Also klar, ja, mir war schon bewusst, dass es sich in so ein Multiplayer-Spiel in Pixel-Optik handelt, in dem es darum geht, irgendwie die Gegner, meist also menschliche Gegner, auszuschalten. Und zwar halten die dann auch nur wenige Treffer aus. Aufgrund der Optik schaute ich mir das damals an, habe aber nie so einen Zugang gefunden. Vielleicht auch die falschen Mitspieler gehabt. Es scheint aber perfekt zu Switch zu passen, wie eigentlich jedes Indie-Spiel perfekt zu Switch passt, weil die sind optisch oft nicht so opulent und dann machen die gerade im Handheld-Modus unheimlich was her. Und ja, von daher ist eine Umsetzung nur logisch. Und neu hinzugekommen ist jetzt ein 6-Spieler-Modus für die Switch und außerdem werden alle Erweiterungen enthalten sein. Wertungen waren immer sehr gut bei dem Spiel und ab dem 27. September könnt ihr euch dann selbst davon überzeugen, ob die Switch-Fassung auch gelungen ist. Mit King of the Hat wurde ebenso ein Multiplayer-Spiel in Retro-Optik vorgestellt, wo man in einer Arena gegen andere Spieler antritt und das Ziel ist es, als erstes den anderen auf den Kopf zu springen. Ja, zum Spiel braucht man also auch deswegen nur 2 Buttons und deswegen ist das extrem einsteigerfreundlich, aber die Partytauglichkeit sollte auch gegeben sein. Neben lokalen Multiplayer-Modus gibt es auch einen Online-Modus natürlich. Da geht es dann hoffentlich richtig zur Sache. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Zielgruppe so ein bisschen in Richtung Towerfall geht. Also dass das so, dass die beiden eine ähnliche Zielgruppe bedienen, auch wenn King of the Head noch ein bisschen einfacher wirkte. Von daher bin ich aber mal gespannt, wie sich dann King of the Head gegen Towerfall letztendlich durchsetzen wird. Erscheinen wird es Anfang 2019. Mit Treasure's Deck wurde noch ein Tetris-Klon mit Jump'n'Run-Einlage vorgestellt. Man steuert also einen Charakter über diese Klötze und per Enterhaken zieht man andere Blöcke runter und muss die dann passend anordnen, so dass diese verschwinden. Man kann irgendwie aus verschiedenen, ich glaube 50 Helden wurden gesagt, auswählen. Ja, Multiplayer gegen Freunde ist möglich und ganz besonders schön, Crossplay mit anderen Plattformen wird unterstützt, wobei Crossplay mit anderen Plattformen heißt ja meistens, PlayStation ist nicht dabei, weil Sony was dagegen hat. Hier wurden die Plattformen, meine ich, nicht genannt. Erscheinen wird das Spiel im Winter 2018. Sabot ist ein Arcade-Shooter, der ja im Oktober 2018 veröffentlicht wird. Da das ist zu erklären, das ist, glaube ich, seltsam. Man spielt als Würfel und sucht als Würfel das perfekte Geburtstagsgeschenk für seinen Freund und muss dabei gegen diverse Gegner kämpfen, unter anderem Bananen. Und ja, ich weiß, das hört sich total bescheuert an, ist aber so. Es wird einen Story-Modus geben und weil das sich so wirr anhört, guckt man sich das mal am besten selber an. Am besten schaut euch mal den Trailer dazu an, ob das für euch ja was ist oder nicht. Es wirkt halt so wie so ein süß getrimmter Twin-Stick-Shooter. Und ja, mal schauen. Aber süß getrimmt, wenn ich sage, Zahlwort ist süß getrimmt, dann hat man noch nicht Minecos Night Market gesehen. Das erscheint Anfang 2019 für PC und Switch. Und das weckte im neuen Trailer irgendwie definitiv Lust nach mehr, wobei ich mag ja solche Optiken. Man spielt das Mädchen Mineko auf einer japanischen Insel voller Katzen und folgerichtig beten die Dorfbewohner auch diese eine Sonnenkatze an. Und und während des Spiels soll man halt als Mineko die Geheimnisse des Dorfes lüften. Und letztendlich die Hauptaufgabe, das Erfüllen von diversen Quests und das Sammeln von Materialien, damit man Waren auf dem Wochenmarkt anbieten kann. Und von dem eingenommenen Geld kann man dann neue Items kaufen und andere Sachen und dann wieder auf einen anderen Markt gehen. Und dann geht das irgendwie immer so weiter. Erinnerte so von der Thematik irgendwie so ein bisschen an Animal Crossing. So von dem, ich laufe durch die Gegend, sammle Rohstoffe und andere Waren ein und biete die dann an und alles ist so ein bisschen auf nett und süß getrimmt, wobei das hier fast noch süßer wirkte als Animal Crossing. Von daher mal gucken, was dieses Spiel nachher so zu bieten haben wird. Samurai Gun 2, wobei Gun mit 2N, ist ein 2D-Action-Spiel in 16-Bit-Pixel-Optik, wo man sich einfach durch diverse Gegnerhorden kämpft. Ob allein oder zusammen mit einem Freund ist alles möglich. Versus-Modus gibt es auch. Dann geht es mit bis zu 3 Freunden zur Sache. Ich gestehe, dass ich den Vorgänger nicht kenne. Ich habe auch vom Vorgänger noch nie gehört. Und dieser Trailer hat mich jetzt auch nicht so angemacht. Das mag den einen oder anderen jetzt irritieren, weil eigentlich mag ich ja diese Retro-Pixel-Optik so oft, wie ich die hier erwähne und auch Comic-Optik. Aber bei Samurai Gun, da zündete irgendwas nicht bei mir. Kommt halt mal vor, ne? Andererseits gefiel mir dann Bullet Age schon eher und das hat wieder diese Optik. Also ihr seht, das ist bei mir. Manchmal macht's Klick, manchmal macht's nicht Klick. Und bei Bullet Age ist es so, in einer postapokalyptischen Welt ballert ihr euch in 2D-Ansicht aller so Seitenansicht, so wie Metal Slug oder die, wie hießen sie, Probotector kenne ich sie, Contra. So hieß die Serie dann offiziell, und plättet dabei halt Monster und Mutanten, und gibt's natürlich auch einen Koop-Modus, den ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der halt Spaß macht, ein Fähigkeitensystem und riesige Bosse. Hey, was willst du mehr? Ab November 2018 sogar schon, könnt ihr dann durch die Ödnis kämpfen. Die World Next Door ist schwer zu erklären. Man hat ein menschliches Mädchen, spielt man in einer Fantasy-Welt namens Yun, und da ist diese Person gefangen. Und diese Welt ist voller Dämonen und seltsamen Kreaturen bevölkert. Und man will eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich wieder zurückkehren, kann aber nicht. Und man muss deswegen mit diesen Wesen auch irgendwie anfreunden. Ein paar muss man auch bekämpfen. Die Story wird dabei so als visuelles Novel erzählt, mit gelegentlichen Dialogoptionen. Und die Kämpfe werden wiederum als eine Art Puzzlespiel oder Rhythmusspiel ausgetragen. Man muss irgendwie bestimmte Runenkombinationen auslösen, um dann Angriffe zu starten. Ich habe das tatsächlich aus dem Video nicht so richtig verstanden, wie das jetzt genau funktionieren soll. Deswegen benötige ich selber noch ein paar mehr Infos zum Kampfsystem, um überhaupt das ganze Spiel zu beurteilen. Wobei mir persönlich dieses visuelle Novel-Ding auch nicht so gefallen hat und die Optik von dem Puzzlespiel dann auch wieder nicht. Also von dem Kampfsystem hatte ich die Kampfbildschirm, der hat mir nicht so gefallen. Naja, müssen wir mal gucken. Levelhead dagegen wirkt für mich sehr viel ansprechender. Das ist sieht aus wie so ein HD-SNES 2D-Plattformer. Ja, mit dem Unterschied, dass man hier auch noch die Levels selber bauen kann. Und das finde ich interessant. So ein Level-Editor, Couch-Koop mit bis zu 3 Freunden und dann ein relativ einfache Jump-Run-Mechaniken. Das könnte funktionieren. Zumal, wenn sich da wirklich so eine Community bilden würde, die dann fleißig Levels baut und die man dann teilen kann, dann könnte auch die Langzeitmotivation gegeben sein, wobei ich selber eher weniger baue, sondern mehr spiele. Und auch bei mir das so war, dass ich selbst Mario Maker nicht lange gespielt habe, weil ich wollte zusammenhängende Levels und irgendwie und eine in Anführungszeichen Story. Aber ich weiß halt, wie sehr gerade bei Mario Maker diese selbstgebauten Levels ankamen und wie lange Mario Maker dann noch gespielt wurde, vielleicht immer noch gespielt wird, und deswegen auf diesen Effekt baut dann wahrscheinlich auch Levelhead. In Untitled Goose Game spielt man eine hinterlistige Gans mit dem Ziel, das Leben der Menschen in einer Stadt zum Horror zu machen. Ja, klingt komisch, sah auch komisch aus, weil, ich meine, optisch hat das auch so einen surrealen, künstlerischen Stil. Und ja, das ist so ein bisschen Sandbox-Spiel. Ja, man läuft als diese Unruhestifter, klaut man Hüte von Menschen oder Essen. Und ja, und wie gesagt, man tyrannisiert die Mitmenschen als Gans. Und ich habe mich einfach gefragt, wie lange so ein Spiel Spaß macht oder ob es da Quests gibt. Wie es allgemein mit der Langzeitmotivation aussieht. Verrückt ist die Spielidee auf jeden Fall. Und auch da bräuchte ich, glaube ich, noch ein paar mehr Infos, ob das jetzt einen begeistern kann auf Dauer oder nicht. Und es folgte dann tatsächlich noch eine Trailermontage zu diversen Indies. Und die jetzt, jetzt nicht so nennenswert fand, und dann wurde letztendlich die letzte Ankündigung der Direct bekannt gegeben, und zwar mit Into the Breach wurde ein rundenbasiertes Strategiespiel aus der ISO-Perspektive vorgestellt. Die Schlachtfelder sind 8x8 Felder groß und für jede Einheit gibt es einen passenden Gegner als Konter. Das Setting ist auch Endzeit, aber man steuert halt Max. Und es erinnerte mich, also ich meine, Max sind eh toll, und irgendwie erinnert mich das so an die alten XCOMs oder irgendwie sowas. Wer das noch erinnert, oder Front Mission, vielleicht Front Mission, Battle Isle waren keine Einheiten, da waren es mehr Einheiten und größere Felder, aber sowas irgendwie in der Richtung, das fand ich dann erstmal ganz cool. Auf aufgrund des Genres und den gezeigten Spielszenen freue ich mich sehr darauf. Wohl wissend, dass gut gemachte Rundenstrategiespiele ein wahrer Zeitfresser sein können, aber das Genre ist eben auch mal wieder perfekt für die Switch. Abends mal so ein paar Schlachtfelder unsicher machen, das kommt sicherlich sehr nett, weil ich mir auch nie so richtig vorstellen kann, dass man die Spiele wirklich jetzt so 5 Stunden am Stück spielt. Mag es den einen oder anderen geben, ich war das jetzt nicht, aber so mal so 2, 3, 4 Kämpfe. So habe ich auch Advance Wars und so weiter damals immer gespielt. Immer so, oh ja, 3, 4 Missionen mal machen und dann ist gut. Und dann am nächsten Tag wieder. Dafür scheint Into the Breach perfekt. Hoffentlich lässt sich auch deswegen keiner von der altbackenen Optik ein bisschen abschrecken. Denn das hier könnte so ein richtiger Geheimtipp werden. Also Into the Breach habe ich definitiv ja auf meiner Liste. Ja, was soll ich sagen? Das war die Direct. Die Folge hier wird doch ein Ticken länger, als ich befürchtet habe. Von daher ist das auch ganz gut. Nintendo mag Indies und zeigt halt letzte und diese Woche viele gute Spiele. Die ganz, ganz, ganz großen Überraschungen blieben diesmal aus. Dafür gab es einige interessante Titel, auch aus verschiedenen Genres. Von daher, die Switch bleibt die perfekte Indie-Maschine. Und ich finde es gut, dass Nintendo diese Szene weiter fördert. Natürlich ersetzen diese Indies keine großen AAA-Spiele, runden aber das Softwareangebot einer Konsole super ab. Ich erwarte für dieses Jahr noch eine richtige Direct, weil jetzt haben die Indies so viel Platz bekommen, dass hoffentlich die in Anführungszeichen großen Spiele dann auch mal noch ein bisschen mehr Bühne bekommen. Das wäre ganz schön, dass die dann auch nochmal gewürdigt werden. Ich bin übrigens trotzdem immer noch der Ansicht, dass Nintendo die Preispolitik ein bisschen im E-Shop anpassen muss, auch gerade für die Indies, dass da mal mehr Aktionen sind und die Spiele, die bei den auf Konkurrenzplattformen teilweise noch oft deutlich günstiger sind, dass die dann auch mal hier angepasst werden. Das würde, denke ich, auch den Indie-Spielen auch noch mal ein bisschen helfen. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuhören. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Thomas.